Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Und heute wieder, und da bin ich auch ganz glücklich darüber, und es ist mir eine große Ehre, den Professor Dr. Gerald Hütter wieder begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Ja, hallo alle zusammen.
Lieber Professor Gerald Hütter, meine Frage geht heute ein bisschen ins Bildungswesen rein. Heutzutage, wie unsere Kinder in die Schule kommen und irgendwie eigentlich gar keinen Spaß haben in der Schule, sondern sie müssen lernen, auswendig lernen, Vokabular pauken und. Und auf der anderen Seite habe ich Freunde, die waren in der Massori-Schule oder Waldorfschule, und die zählen mir ganz andere Dinge, was sie eigentlich in der Schule erlebt haben. Und da geht mir das Herz auf, weil ich hatte das meinen Kindern nie geben können, diese Art von Schule, von Freude, von Spaß, von Kreativität, sondern eigentlich wurden sie eigentlich alle gepaukt und getrichtet, und wie ich selber auch. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwas falsch in diesem Schulsystem.
Falsch muss man das nicht unbedingt nennen, aber es lohnt sich, so ein bisschen dahinter zu schauen, warum es so ist, wie es ist. Mhm. Also das ist ja nicht normal, dass ein Kind mit einer irrsinnigen Gestaltungslust und Entdeckerfreude sich auf den Weg macht. Meistens während der ersten drei Lebensjahre auch noch ganz und gar der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist. Das machen die ja alle, das lernen die alles alleine. Also laufen und sprechen und so. Das sind ja hochkomplizierte Sachen. Da müssen sie auch nicht unterrichtet werden. Und, und dann kommen Erwachsene auf die Idee und wollen ihnen jetzt, weil sie ja auch alles besser wissen, wollen ihnen jetzt sagen, was sie zu lernen haben und wie sie es zu lernen haben. Und diesen Prozess, den durchlaufen die Kinder, und dabei verlieren sie die Freude am Selberlernen. Also neurobiologisch ist das relativ einfach zu erklären. Das ist praktisch so, dass die Kinder in der Anfangsphase ihre beiden Grundbedürfnisse meistens in den meisten Familien stillen können. Je kleiner sie sind, meistens umso besser. Die beiden Grundbedürfnisse heißen auf der einen Seite das Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit, nach Nähe und Wärme, wunderbar, in der Gemeinschaft der Familie oder mit der Mutter oder dem Vater. Das muss gestillt sein, sonst erlischt das andere Grundbedürfnis. Wenn das nicht richtig sicher ist, dann haben die ein Problem und dann können sie das andere nicht machen. Und das andere heißt, sie wollen auch die Welt entdecken. Sie wollen sich Kompetenzen aneignen, sie wollen so werden wie die Erwachsenen, wollen das alles lernen. Das heißt, sie wollen auch autonomer werden, immer autonomer, und am Ende nennen wir das frei. So, das sind diese beiden Grundbedürfnisse, und mit denen machen sich die Kinder auf den Weg, und eine Zeit lang geht es auch so. Und dann auf einmal kommen Erwachsene und machen sie zum Objekt. Jetzt kommt das entscheidende Wort. Machen sie zum Objekt ihrer eigenen Erwartungen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen, auch wenn sie das Fördermaßnahmen nennen, und im schlimmsten Fall sogar für ihre eigenen sozusagen Anordnungen. So. Und wenn man jetzt so als, da können wir uns alle gar nicht mehr dran erinnern, wie das gewesen ist, wenn man so als junger Mensch ins Leben raus will und hält sich selbst für ein Subjekt und wird von anderen zum Objekt gemacht, dann ist das ein riesiger Schmerz. Den haben wir alle irgendwie bewältigt und haben irgendeinen Weg gefunden, das auszuhalten. Manche, indem sie dann einfach auch die anderen genauso behandeln, und dann sagt das kleine Mädchen zu der Mama, blöde Mama, und später zum Lehrer, doofer Lehrer und so. Das ist eine Möglichkeit, dass man einfach andere zum Objekt macht. Das wird aber nichts besser, weil dadurch erzeugt man wieder genau dasselbe. Später als Mutter und Vater macht man die eigenen Kinder wieder genauso zum Objekt. Das ist also eine ungünstige Lösung. Und die andere ist noch ungünstiger. Man kann, auch wenn man zum Objekt gemacht wird und einem das wehtut, dass man so, wie man ist, nicht gesehen wird, dass man so, wie man ist, nicht gemocht wird, sondern man immer so sein soll, wie die anderen sich das vorstellen, dann kann man auch sich selbst zum Objekt machen. Man kann sagen, ich bin zu blöd, ich bin zu dumm, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht schön genug, kann keinen Sport oder was auch immer das dann sein mag. Und dann macht man sich selbst zum Objekt seiner eigenen ungünstigen Bewertungen. Ja, und da kann sich ja jeder vorstellen, so einer, der das macht, der kann sich ja dann selber nicht mehr leiden. Und das sind dann schwierige Kandidaten, die kommen mit sich selber nicht gut zurecht, entwickeln sehr viele psychosomatische Störungsbilder, weil das alles so reingefressen werden muss. Und am Ende kommen die auch mit anderen nicht zurecht. Mhm. Also ich muss mich ja selbst ein bisschen mögen, damit ich auch andere Menschen mögen kann. Mhm. Ja, und das ist sozusagen die Situation, die wir im Augenblick dann haben und die alle Kinder in der Schweiz, in Deutschland, auf der ganzen Welt eigentlich, in unserem gegenwärtigen Schulsystem durchleben. Mal schlimmer in bestimmten Schulen, wo das besonders ausgeprägt ist, und mal weniger wie in Waldorf- und Montessori-Schulen. Aber verhindern lässt es sich eigentlich überhaupt nicht, weil wir ja am Ende uns einbilden, wir müssten diese Kinder prüfen. Wir müssten irgendwelche Zertifikate verteilen und dann erzeugen wir wieder eine Situation, wo wir deren Leistung beurteilen. Und wir denken, dass wir diese Leistung auch nur hervorbringen können, indem wir sie belehren. Ja, und da wird es dann schwierig, weil wir können uns gar nicht vorstellen, wie das anders gehen könnte. Aber das ist das Prinzip, wie es in unseren Schulen abläuft, auch in also im Grunde genommen in fast allen Schulen. Es ist sehr schwer, eine andere Schule zu bauen, weil dann ja Kinder rauskämen, die hätten nicht diese Zertifikationen, die sie brauchen, um auf die weitergehenden Bildungssysteme zu gehen. Und deshalb hat sich das so ausgebreitet. Die meisten Menschen in unserem Kulturkreis sind auch der Meinung, dass das in Ordnung ist. Das ist vielleicht das Schlimmste. Die meisten Eltern sind der Meinung, dass man nur arbeiten gehen dass man da arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen. Dass die gerne tätig sind, ist ihnen eigentlich nicht so richtig, das haben sie noch nie so richtig erlebt. Und die haben das ja selbst erlebt, wie sie in der Schule zum Objekt gemacht worden sind. Und dann sagen die meistens, das hat mir auch nicht geschadet. Ein bisschen Druck kann nichts schaden. Und irgendwo müssen die ja mal lernen, wie das Leben geht. Also verlangen die förmlich von der Schule, dass die Kinder und Jugendlichen abrichten. Und sie selber haben da oftmals gar keine Lust drauf. Und umso mehr schieben sie das an die Schule ab. Und die Schule übernimmt es, weil das ist ihre Struktur, die sie schon im letzten Jahrhundert gehabt hat. So. Und wenn jetzt ein Kind erlebt, dass es zum Objekt gemacht wird, dann werden diese beiden Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Das nach Verbundenheit, wenn Sie mich hier zum Objekt machen, habe ich mit Ihnen nichts mehr zu tun. Da schalte ich hier ab und gehe nach Hause und da ist unsere Beziehung zu Ende. So, und wenn Sie mir erzählen, was ich jetzt hier unbedingt zu sagen habe und was ich nicht zu sagen habe, wenn Sie mir also meine Autonomie nehmen, zu entscheiden, was ich jetzt sage, dann höre ich auch auf, dann sage ich nichts mehr.
Aber die Kinder haben ja gar keine Chance, diese freie Wahl zu treffen, wie jetzt wir zwei in unserem Gespräch.
Ja, wir beide können das jetzt machen, aber die Kinder machen es nicht. Und es gibt eben sehr viele Erwachsene, die sich über das gar nicht bewusst sind. Die dauernd an ihrem Ehepartner herummachen und dem sagen, wie er sich jetzt verhalten soll. Mhm. Vorgesetzte, die ihren Mitarbeitern erzählen, was sie erwarten von ihnen. Dann heißt es immer fördern und fordern. Ja, was denn? So schwierige Situation. Und das ist Allgemeingut in unserem Kulturkreis. Und deshalb erwarten die meisten Menschen von der Schule, dass die Schüler dort sozusagen was lernen sollen. So. Und da sie es nicht anders kennen, glauben sie, das ginge am besten mit Abrichtung und Dressur. Also möglichst viel Unterricht, möglichst viel Kontrollen, möglichst viel Druck. Und so erzeugt man eine Schule, wo Kinder natürlich zwangsläufig zu solchen Objekten werden. Dann haben die ein Problem. Das ist dann sehr inkohärent im Hirn, wenn man plötzlich merkt, dass die beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden können. Das wäre ja so, als ob sie denen das Essen und das Trinken wegnehmen. Und dann kann man von so einem Kind natürlich nicht erwarten, dass es sich für Englisch interessiert oder für deutsche Literatur. Das hat ein Problem und das muss gelöst werden. Und die meisten Kinder sind während der gesamten Schulzeit und manche Erwachsene sogar noch im Rest des Lebens mit nichts anderem beschäftigt, als dieses Problem zu lösen.
Nur zu funktionieren.
Wenn man zum Objekt gemacht wird und in dieser Weise feststellen muss, dass man so, wie man ist, von den anderen nicht angenommen wird, dann werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das heißt, das Hirn signalisiert eine gestörte Beziehung im Körper, im Umfeld, also in der Begegnung mit anderen Menschen. Mhm. Das Hirn signalisiert eine gestörte Beziehung mit anderen, genauso als wäre es eine gestörte Beziehung innerhalb des eigenen Körpers. Man könnte sagen, dem Hirn ist das gute Zusammenleben mit den anderen genauso wichtig wie das ordentliche Funktionieren des eigenen Körpers. Und deshalb hat es sozusagen für beides das gleiche Empfinden, Schmerz. Und das wissen wir ja auch, das tut weh, wenn man auf einmal gesagt kriegt, jetzt machst du das bitte so. Und das Ergebnis davon ist, dass diese eigene Offenheit, diese Gestaltungslust, diese eigene Entdeckerfreude, das muss ein Kind dann unterdrücken. Das geht ja jetzt nicht. Es kann ja nicht entdecken wollen und gleichzeitig den Vorgaben der Schule gehorchen. So, und dann fangen Kinder an, ihre eigene Entdeckerfreude zu unterdrücken und ihre Neugier und ihre Freude am sich bewegen, ihre Freude am Spielen, ihre Lust am mit anderen zusammen irgendwas machen. Und wenn das hinreichend gut unterdrückt ist, dann funktionieren die. Und wer das am besten gelernt hat, das so alles schön zu unterdrücken, der wird dann auch noch der Beste in der Schule. Und später im Leben kriegt er die besten Positionen, weil er ist ja am angepassteten. Passt am besten in diese verrückte Gesellschaft und ist dann auch sehr erfolgreich. So, und das ist das Problem. Und deshalb kann man Schule im Augenblick so schwer ändern. Wenn ein Politiker käme und würde Schule anders wollen, würde der innerhalb von einem halben Jahr wieder abgewählt, weil die Mehrzahl der Wähler und der Bevölkerung eben der Meinung ist, dass Schule so gemacht werden muss. Weil anders können sie es sich nicht vorstellen. Eine Schule ohne Zensur, eine Schule ohne Druck, eine Schule ohne Unterricht, in der die Kinder und Jugendlichen sich das Wissen selbst erarbeiten, kann sich kein Mensch vorstellen. Was in der Schule stattfindet, und ich glaube, das wird höchste Zeit, dass wir uns das klar machen, ist ja eigentlich gar keine Bildung, sondern das ist alles Ausbildung. Die Kinder und Jugendlichen werden vorbereitet auf den Beruf. Und darauf wird alles ausgerichtet. Auch die Prüfungen und die Leistungen und die Kompetenzen, die sie sich aneignen sollen, dienen der späteren Berufstätigkeit. Mhm. Und das darf man nicht Bildung nennen. Das ist Ausbildung. Und zum Teil findet diese Ausbildung ja inzwischen schon in den Kindergärten statt. Da werden sie vorbereitet auf das, was die Grundschule dann weiter von den Kindern will. Und in der Grundschule werden sie vorbereitet auf das, was die weiterführenden Schulen wollen. Also das ist eine einzige Ausbildung, bei der man das Kind zum Objekt seiner Ausbildungsabsichten macht. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. So, und da stellt sich jetzt die Frage, und wir sind im Augenblick in einer gesellschaftlichen Situation, wo diese Frage also immer brennender wird, weil immer mehr junge Menschen mit dem eigenen Leben und mit der Lebensgestaltung nicht so richtig zurechtkommen. So, und was die eigentlich, was wir als Erwachsene leisten müssten, ist nicht, dass wir die Kinder und Jugendlichen so gut wie möglich auszubilden versuchen, das ja, meinetwegen. Aber was noch viel wichtiger ist, das nützt nichts, wenn man eine gute Ausbildung hat, wenn man sich im Leben nicht zurechtfindet. Und deshalb bräuchten wir eigentlich eine Bildung für ein gelingendes Leben. So. Ja. Und das würde dann heißen, dass sollten Kinder irgendwie Möglichkeiten haben, irgendwie Erfahrungen zu machen, wie man Beziehungen gestaltet, wie man Konflikte löst, wie man sich um irgendwas kümmert, was einem wichtig ist, wie man die Frage beantwortet, wozu man überhaupt da ist, wie man gemeinsam mit anderen Probleme löst, wie man auch schwierige Situationen gemeinsam übersteht und wie man auch gemeinsam herauszufinden versucht, was sich hinter der Fassade, die einem immer so entgegentritt, verbirgt. So, das heißt, dass man hinter die Kulissen schauen lernt. Und dass man kritisch hinterfragen lernt. Das können Sie alles nicht unterrichten. Das kann man doch nicht sozusagen unterrichten und dann in Prüfungen oder Kontrollmechanismen abfragen, sondern, und da kommt dann jetzt die Antwort auf die schöne Frage, Bildung für ein gelingendes Leben können Sie eigentlich nur in einem Leben, also im lebendigen Leben erwerben. Und zwar nicht durch Unterricht, sondern durch Dabeisein. So, und so sind Kinder eigentlich über Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar immer groß geworden. Immer als Teil der Gesellschaft, die dann gelernt haben, sich irgendwie mit den Erwachsenen und in der Gemeinschaft all das anzueignen, was in der jeweiligen Gemeinschaft gebraucht wurde. Das war nicht immer gut, das war auch manchmal ziemlicher Mist. Aber es gab keine gesonderten Einrichtungen, wo die hingeschickt wurden zur Ausbildung. Und das haben wir erst seit so ein paar hundert Jahren. Also am Anfang hat er angefangen mit Klosterschulen und mit Kadettenschulen. Also das Militär brauchte Nachwuchs und die Kirche brauchte Nachwuchs und dafür sind Schulen geschaffen worden. Mhm. Aber nicht damit, damit diese in den Kadettenschulen oder in den Priesterschulen ausgebildeten jungen Menschen später ein gelingendes Leben führen, sondern damit die möglichst optimal entweder in die Kirche oder ins Militär gepasst haben. Und deshalb ist die Frage berechtigt, was ist denn dann heute eigentlich sozusagen das Ziel, wenn eine Schule im Grunde genommen dazu da ist, junge Leute zu rekrutieren, die das betreffende System erhalten. Ne, dann wird es auf einmal, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass dann eine Schule im Kaiserreich dazu dient, das Kaiserreich zu erhalten. Mhm. Und eine Schule im Nationalsozialismus, die wird alles dafür tun, also ein Schulsystem im Nationalsozialismus ist darauf ausgerichtet, die nationalsozialistischen Ideen zu verbreiten und in den Köpfen der jungen Menschen zu verankern. Eine Schule in einem dieser sozialistischen Ostblockstaaten war immer dazu da, da junge Sozialisten hervorzubringen. Und jetzt tun wir in unserer westlichen Welt so, als ob wir freie Schulen hätten, wo also Kinder ihre Talente und Begabung entfalten können. Nee, die Schule in unserer von Wirtschaftswachstum getriebenen Konsumgesellschaft ist dazu da, genügend Konsumenten hervorzubringen. Also wenn es da nicht genügend Leute gäbe, die nicht wissen, was sie wollen und die sich von jedem alles Mögliche aufschwatzen lassen, dann würde in Zürich sehr schnell die Einkaufsstraße leer sein und da brauchten sie auch nicht mehr so viele Internetshops. Ja. Da brauchten sie eigentlich sie brauchten nur noch ganz wenig, weil jemand, der weiß, was er will, der seinen Platz im Leben gefunden hat, der sich sozusagen für andere Dinge interessiert als für Ersatzbefriedigungen, weil er das, was er im Leben nicht gefunden hat, er dann irgendwie kompensieren muss. Ist jemand, der sozusagen so in dieser Weise bei sich ist, der braucht fast nichts.
Das Thema ist viel tiefer, als ich gedacht hatte. Aber was macht das auch noch mit dem persönlichen Glück des Kindes? Also wenn die eigentlich ihre Kreativität nicht ausleben können und das ausleben können, was sie gerne machen möchten, sich bewegen oder erforschen, sondern wirklich nur noch so strukturiert, gebildet, ausgebildet werden, gibt es da auch Ideen, wie das persönliche Glück des Kindes darunter leidet?
Das leidet ja nur ganz am Anfang, wenn es merkt, dass es nicht mehr darf, sondern auf einmal muss. Mhm. Ne? Nur um das noch einzufügen, es würde so nicht kommen, wenn man ein Kind bedingungslos lieben würde. Wenn man es so annehmen würde, wie es ist und nicht erst dann, wenn es so geworden ist, wie man sich das wünscht. So, also wenn ein Kind dann merkt, dass es nicht mehr darf, sondern muss, damit es von den anderen Anerkennung findet, dann hat man sozusagen dieses Problem, dass das Kind in sich selbst, das ist mir jetzt wirklich ganz wichtig, das Kind wird in sich selbst versuchen, alles so zu organisieren, dass es die Erwartungen der anderen erfüllt.
Ja, das verstehe ich.
Es wird nicht von den anderen geprägt. Ja, ja. Es wird nicht von den anderen gezwungen, sich anzupassen, sondern es macht es selbst.
Ja, ja.
So, und dann wird das Angepasste, also zum Beispiel diese Tatsache, dass es dann nun endlich Abitur und mit 1,0 geschafft hat und Medizin studieren darf, das wird von dem Kind als Erfolg betrachtet.
Klar. Aber nicht nur von dort,
das heißt,
auch die Eltern, oder?
Das Kind hat sich sozusagen selbst abgewürgt, es hat seine lebendigen Bedürfnisse unterdrückt, aber es passt jetzt exzellent in die Gesellschaft und die meisten Leute halten das dann für Glück. Mhm, genau. Die verteidigen das auch, die sagen, ist doch toll, ich habe ein schönes Leben, ich kann 10-mal im Jahr in Urlaub fahren, Klar. Ich habe ein Haus, ich habe eine Frau.
Mhm. Oder den Eltern zu genügen,
guten Job, ist auch so ein verdiene Thema. Genug Geld. Mhm. So, und das ist, wenn das Glück sein soll, dann haben wir ein kleines Problem, ja.
Vor etwa einem halben Jahr kam meine 16-jährige Tochter zu mir und gesagt, ach, ich bin da in einer Schulklasse drin, da fühle ich mich nicht wohl und ständig muss ich lernen, auswendig lernen, habe gar keine Freizeit mehr, ich bin gar nicht glücklich und wenn ich das durchziehe, ist schon einmal ein halbes Leben durch. Da dachte ich mir, mein Gott, ist das mädelweise.
Ja, ich würde aber auch da vorsichtig sein, weil wir müssen uns auch das andere angucken. Es gibt ja Kinder, die viel Glück haben im Leben und die aus irgendeinem Grund anfangen, sich in der Grundschule und dann auch in der weiterführenden Schule für irgendwas zu interessieren. Also sagen wir mal, nehmen wir was Verrücktes, Archäologie. Mhm. Und das fasziniert die derartig, diese Archäologie, dass die eigentlich fast rund um die Uhr arbeiten. Bücher lesen, Filme anschauen, jede Minute in der Freizeit da draußen irgendwo rumlaufen mit ihrem Spaten und irgendwas mhm. ausgraben. Das heißt, Leistungsbereitschaft ist nicht das Thema. Kinder würden wahrscheinlich alle zu High-Performern werden, wenn sie nur wüssten, was sie wollen.
Wenn die Emotion drinsteckt, oder?
Wenn sie wüssten, was sie wollen und am Anfang weiß eigentlich jedes Kind, was es will. Aber wir machen ihnen das kaputt, indem wir ihnen sagen, was sie sollen. Und indem wir sie auch dann so suggestiv in solche Situationen bringen, wo man dann sagt, aber Archäologie ist doch kein Job, da verdienst du doch kein Geld, mach doch lieber Jura oder Medizin. Ja, so, und dann werden die unsicher, dann kommen die aus der Nummer raus und dann machen sie etwas, was sie eigentlich gar nicht wollen, nur weil sie Mama und Papa sozusagen beglücken wollen und am Ende ist das ganze Leben dadurch verfuscht.
Aber ich meine,
sie wären möglicherweise großartige Archäologen geworden.
Ja. Wie kommt man aus dieser Sackgasse raus? Wie kann man die Gesellschaft so ändern, dass wir unseren Kindern eine ganz andere Art von Schule schenken dürften?
Also wenn ich das jetzt mal versuche, am Beispiel von Zürich deutlich zu machen, wie eine Schule der Zukunft aussehen müsste, wenn das alles umgesetzt würde, was wir hier besprechen, dann wäre jeder Stadtteil in Zürich ein Bildungscampus. Also Uerlikon oder wie das dort heißt, wäre ein Bildungscampus.
Ja.
Und alle Kinder in diesem Campus, in dieser Gemeinde, in diesem Stadtteil, hätten oder wären eingeladen, dorthin zu gehen, wo Erwachsene irgendetwas tun, was sie einfach mal kennenlernen wollen. Dann gehen manche Kinder zu dem Kaufladen und gucken, wie das da geht. Die dürfen da auch ein bisschen mitmachen. Dann gehen andere zu dem Doktor oder in das Krankenhaus. Andere gehen in das Bestattungsinstitut. Also es gibt da genug, wo Kinder jeden Tag hingehen können und wo die, solange sie dort noch das Gefühl haben, dass sie was Neues lernen und was sie interessiert, bleiben können. Das wäre Bildung fürs Leben. So. Und dann gibt es in Uerlikon auch noch ein Haus. Da stand früher Schule dran. Ja, und das ist jetzt das Lernhaus oder Bildungshaus. Und da gehen die Kinder hin, wenn sie merken, dass sie auch bestimmte Voraussetzungen brauchen, um in dem Gebiet, was sie da so interessiert, was sie da draußen bei den Erwachsenen kennengelernt haben, wenn sie da weitermachen wollen. Also wenn sie beispielsweise wissen wollen, wie die Integralrechnung geht oder die Photosynthese oder wie man einen guten Brief schreibt und wie man, ja, so. Da lernt man diese Kompetenzen, weil das vielleicht da draußen nicht so gut geht. Und das macht man gemeinsam mit den anderen. Das, was wir früher Lehrer genannt haben, das sind dann Begleiter für diese interessierten jungen Leute, die sich was aneignen wollen. Und da weiß man genau, da braucht man auch gar nicht mehr so viel zu machen. Da sagt man denen ein bisschen, wo was zu finden ist und wie sie sich das aneignen können. Und dann legen die los. Ja. Dann hat man selbst motivierte junge Leute.
Da lässt sich der Unterschied. Da muss der Lehrer
nicht das Wissen selber beibringen. So. Und jetzt, wenn ich das so sage, dann merken sie, dann heißt, wir müssen das Ganze, was wir bisher machen, abbauen. Und der konkrete praktische Tipp, den wir vielleicht zum Schluss noch mit auf den Weg geben können, der heißt, nehmen Sie bitte einfach diese Schule nicht mehr so ernst. Rauben Sie ihr diese Bedeutung, die sie sich angemaßt hat. Sie ist eine Ausbildungseinrichtung. Ausbildung kann immer stattfinden. Es kann sich jemand für irgendeinen Beruf qualifizieren, indem der da 2 Jahre das nochmal richtig anpackt. Ich kenne Leute, die haben das ganze Leben lang in der Schule kein richtiges Mathe gehabt und sind dann Schiffsbauer geworden. Wenn man weiß, was man will, zieht man sich das rein. Kein Problem.
Genau.
Also die Ausbildung ist nicht das Thema, ist gar nicht so wichtig, sondern es ist eher wichtig, dass Kinder Entdecker und Gestalter bleiben. Das Wichtigste, was man braucht, damit man Entdecker und Gestalter bleiben kann, ist ein Raum, in dem man das machen kann. Das findet normalerweise dort statt, wo wir sagen, jetzt spielen Sie. Also das spielerische Entdecken und Erkunden der Welt. Ohne Aufsicht und ohne Kontrolle ist das, wo Kinder lernen, wie das Leben geht. Ja. Und das müsste wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden, also weg von der Bedeutung der Schule, die ist nicht so bedeutend, aber das freie, unbekümmerte Spielen mit anderen in altersgemischten Gruppen und vielleicht auch begleitet von kompetenten Erwachsenen, die sich dort ein bisschen auskennen. Wenn die im Wald spielen, müsste einer dabei sein, der denen auch mal was erklären kann. Das wäre schon mal eine gute Lösung. Und da merken Sie, das kann jeder für sich. Da brauchen Sie keinen Systemwechsel.
Ich hab's
Sie können
verstanden,
als Eltern einfach entscheiden, wir üben keinen weiteren Druck auf das Kind aus, was die Schule angeht. Wir machen uns nicht zu Handlangern dieses Ausbildungssystems, sondern wir sagen, okay, geh dahin, kannst du vielleicht auch was lernen, aber jedenfalls ist das für uns nicht entscheidend.
Genau.
Und wir schaffen dir aber alle Räume, die du brauchst, damit du das tun kannst und machen kannst, was dich wirklich fasziniert. So, und dann kriegt man andere Kinder. Da braucht man nicht das System zu wechseln, aber man macht sozusagen, man raubt dem System seine Bedeutung. Und immer wenn ein System seine Bedeutung verliert, dann löst es sich auf.
Danke ganz herzlich. Ganz, ganz toll auch der Schluss noch, die Schule nicht so ernst zu nehmen. Die Lehrer müssen nicht immer die Schüler belehren, sondern warten, bis die Schüler die richtigen Fragen stellen. Und dann sehe ich jetzt auch schon das Leuchten der Augen der Kinder voller Freude und Neugier, hier was lernen zu dürfen. Also ganz herzlichen Dank.
Wer da noch mehr dazu sich durchlesen möchte und sich noch mehr vertraut machen möchte, das gibt ein Buch, das heißt Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben, das ich mit zwei jungen Leuten aus Leipzig geschrieben habe, das im Frühjahr erschienen. Da kann man noch mal ein bisschen genauer nachgucken, was ich mit dem gemeint habe, was wir hier in dieser halben Stunde besprochen haben.
Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Hütter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen hier eine neue Sichtweise auf Schule zeigen und nicht nur auf Bildung und Ausbildung, sondern wirklich, dass man die Neugier der Kinder wieder wecken darf, die Schule vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, die Noten, die daherkommen, nicht das entscheidende Gremium ist, um zu entscheiden, ob ich mein Kind gern oder nicht gern. Das ist heute ganz klar herauskristallisiert worden. Das ist nicht das Ziel und das sollte es auch nicht sein. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.